Hallo und herzlich willkommen zum 155. Pancast. Wir hassen Filme und in dieser Woche genauer War Machine, eine Satire von Netflix über den Afghanistan-Einsatz der USA und die relativ neue Serie American Gods von Stars. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diesel.
Hallo.
Malte Springer.
Hi.
Und Max Ole von Raison.
Ave Popolo.
Wir sprechen heute mal wieder über eine Serie und deswegen wollte ich mal bei euch kurz nachhaken, wie es so mit eurer und unserer Serienbilanz bisher in diesem Jahr so aussieht. Mhm. Also damit meine ich, wir haben ja so ein bisschen gesagt, wir wollen nicht immer nur die erste Folge einer Serie besprechen, was top ist, weil ich wieder nur geschafft habe, eine Folge zu gucken, aber ihr habt mehr geschafft bei American Gods, deswegen passt das trotzdem. Ich wollte mal schauen, was haben wir in dieser Woche schon angesprochen und wie war das so oder wer guckt das noch weiter? Die Tabu, Max, hast du fertig geguckt, ne?
Ja, komplett, ja. Jawohl.
Alles klar. War nicht so doll.
Nee, absolute Katastrophe.
während ich wecke, habt ihr Zimmer 108 besprochen? Habt ihr das irgendwie weitergeschaut?
Das war ja die Serie, die Maxi, die da auch mitgesprochen hatte, uns empfohlen hatte. Mhm. Ich habe das einfach tatsächlich nicht weitergeguckt. Das hatte eigentlich nichts mit der Qualität zu tun, sondern das ist mir eigentlich so ein bisschen einfach unter den Stapel gerutscht.
Ja, das ist bei mir auch so auf dem Zettel noch so. Das gucke ich bestimmt irgendwann nochmal, aber irgendwie die Zeit, ihr wisst ja, wie es ist. Aber eigentlich cool.
Ich hatte damals ja zum Cast schon, glaube ich, die ersten 3 Folgen, wenn ich mich recht erinnere, schon weggesuchtet und dann aber irgendwie festgestellt, dass vielleicht das Szenario für mich nicht spannend genug ist, um es zu Ende durchzugucken. Also ich habe es dann nie wieder aufgemacht bis jetzt. Aber ich muss aber auch sagen, ich hatte auch so ein bisschen vergessen, dass es die noch gibt. Also
wer ja, weiß, ich habe dir das Segment irgendwie, glaube ich, gar nicht gehört oder sowas. Also mir ist das völlig, könnt ihr in einem Satz mir oder 2 Sätzen erklären, worum es da geht? Was ist das?
Ein Mädel wacht auf und stellt fest, dass sie tot ist. Unrealistisch, aber gut. Und ist dann quasi irgendwie live dabei, während ihr Mord aufgeklärt wird und kann aber selber irgendwie nicht mit den Lebenden kommunizieren. Die meisten sehen sie auch nicht, manche aber schon und man weiß nicht so recht, was los ist. Also so ein bisschen Mystery Crime.
Ja. Okay.
Aber sehr schön gemacht, gute Bilder, gute Schauspieler.
Ich habe das doch gehört, das Segment. Jetzt fällt's mir wieder ein, ja. Aber es war völlig, manchmal, wenn man überhaupt kein Bild und gar nichts zu irgendwas im Kopf hat und es auch noch nie gehört hat und nie wieder hört, dann vergisst man es wieder. Kurz Mystery Science Theater 3000 haben wir besprochen. Wo die Leute Filme kommentieren in lustiger Art und Weise. Horst, wahrscheinlich wäre der einzige von uns. Hast du da nochmal eine Folge geguckt?
Nee, habe ich aber auch vor.
Irgendwann mal, ihr wahrscheinlich nicht weitergeschaut, oder?
Mm-mm. Auch nicht, nee.
Dann, worauf ich nicht so, wie will ich das sagen? Erste und zweite Staffel von Fargo fand ich persönlich mega geil. Ich war da nicht da in dem Cast, als ihr das besprochen habt. Mhm. Und deswegen habe ich das immer noch nicht geguckt, die dritte Staffel. Und ich hatte vor jeder Staffel so meine Bedenken und habe die dann doch aber geguckt und fand die richtig geil. Und trotzdem wieder keinen Bock auf die dritte Season. Und ich habe auch gehört, die ist nicht so gut. Habt ihr das weitergeschaut?
Ich habe mir das aufgespart, weil ich das dann weggucken wollte eigentlich.
Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine gute Strategie. Ich habe jede Woche die neueste Folge geguckt, bis einschließlich Folge 5, wenn mich nicht alles täuscht. Und leider hat sich mein Eindruck bestätigt nach dem Piloten. Und zwar bin ich immer noch nicht drin. Das werden wir jetzt sicherlich auch nochmal in einem extra Segment nochmal abhandeln. Die dritte Staffel, da werde ich das nochmal ausführlicher erläutern. Aber für mich fehlt hier so eigentlich an allen Sachen so 10-15% im Vergleich zu den früheren Staffeln. Und deswegen ist es für mich eigentlich leider nicht mehr so gut.
Dann kürzlich besprochen, habt ihr weiter? Ihr habt schon gesagt, ne, dass ihr das auch spart,
genau, alles klar.
Hinderfing haben wir neulich besprochen, das habe ich ja so über den Klee gelobt. Dann haben wir einen Kommentar bekommen von Julia auf unserer Facebook-Seite, dass es dann nicht mehr so geil wird später, dass sie das an einem Abend durchgesuchtet hat und dann ist es gar nicht so cool mehr. Und ich habe jetzt noch Folge 3 geguckt und es stimmt, es wird immer noch ein bisschen abstruser. Oder bin jetzt, glaube ich, in Folge 4. Ich werde das auf jeden Fall noch zu Ende schauen. Aber da war so ein leichter Knick in meiner Erwartung, weil ich dann gelesen habe, es kann den Erwartungen doch nicht gerecht werden. Habt ihr das weitergeguckt?
Nee, bis jetzt noch nicht. Du kommst ja sicherlich auch noch auf 4 Blocks zu sprechen. Da, glaube ich, da werde ich passen. Aber Hinderfing werde ich irgendwann mal auf den Sonntag nochmal durchgucken. Aber im Moment hört sich komisch an. Fehlt mir auch so ein bisschen die Zeit zum Seriensuchten, muss ich auch sagen.
Ja, klar. Mhm. Ja, bei mir ist auch so, Hinderfing auch auf dieser ominösen Liste, aber eher weiter unten.
Mhm. Ja, irgendwann mal. Glaube ich dann.
Und dann, genau, bevor wir dann nachher zu American Gods kommen, 4 Blocks war noch eine Serie, die wir geschaut haben. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Das kommt ja auch wirklich wöchentlich raus, also das kann man nicht online komplett durchbingen, so wie Hinterfing zum Beispiel. Mhm. War ich sehr angetan nach unserem Gespräch und also manchmal ist es so, wenn man so kleine Kritikpunkte hat und dann reden wir zu viert und dann hat jeder diese ganz kleinen Kritikpunkte, dann werden die so ein bisschen größer und dann sieht man das irgendwie doller und dann weiß man nicht so genau. Aber ich habe trotzdem noch Bock, das fertig zu gucken und das hat ja auch irgendwie nur 6 Folgen, glaube ich, in der ersten Staffel. Aber es ist natürlich so, oft spricht man über was im Cast, sagt dann, das gucke ich auf jeden Fall weiter und ja, nee, aber nächste Woche guckst du schon den Scheiß für den nächsten Cast. Dann wird das so aufgespalten. Aber ich denke mal, ich werde das irgendwann fertig gucken.
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich glaube ich auch, nee.
Alles klar. Das wollte ich nur mal wissen, weil das fand ich ganz interessant. Jetzt mal für mich so, wie sind wir da? Wir haben weniger Serien besprochen, aber wir haben relativ viele vielversprechende, würde ich mal sagen, dieses Jahr so auf dem Zettel gehabt. Und mal schauen, wie das dann bei American Gods wird. Wir kommen zum kurzen Hörerpost-Segment. Und zwar haben wir ganz viele Mails von euch jetzt doch noch bekommen, also ich glaube 9 oder so, zu dem Gewinnspiel. Wir wollten ja die Mitte der Welt verlosen auf DVD und Blu-ray. Ich erkläre jetzt nicht nochmal alles, weil wir die Leute dann uns damit tot zulabern. Aber ich habe Folgendes entschieden. Und zwar geht die Blu-ray direkt an Sven Martens, denn er ist der Einzige, der geschrieben hat, dass er die Blu-ray will. Nice. Alle anderen haben nichts geschrieben oder dass sie die DVD wollen. Und ich unterstelle jetzt, dass Menschen, die nichts schreiben, eher die DVD nehmen, weil ich nicht glaube, dass jeder einen Blu-ray-Player hat. Das ist einfach jetzt meine Willkür, die ich hier walten lasse. Also Sven Martens, herzlichen Glückwunsch, du hast die Blu-ray gewonnen. Und aus den sieben anderen...
So leicht kann man 8, hier gewinnen, ey. Das ist echt der Wahnsinn.
Ich sagen, das ist wirklich der Oberknaller. Das heißt, ihr könnt euch daraus merken, okay, Blu-ray vielleicht, wenn ihr einfach mal Blu-ray da reinschreibt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder auf Random Thing Picker und habe schon die Namen eingegeben. Björn, Christopher, Jonathan, Alessa, Gerald, Benjamin, Thomas und Net Knight, der hat uns eine Bewertung geschrieben auf iTunes. Weiß nicht genau, ob der überhaupt da mitmachen wollte beim Gewinnspiel oder nicht, aber scheißegal. Ich hoffe, er kommt nicht raus, denn ich glaube, auf iTunes kann man keine Leute anschreiben, also müssen wir hier einen Aufruf starten, dass er sich melden soll. So, ich klicke auf Pick One und gewonnen hat Thomas. Ich schreibe dir dann nochmal herzlichen Glückwunsch, die Blu-ray, die DVD geht dann raus an dich. Ja, das würde ich sagen, war's damit. Wir haben ganz viele Off-Duty-Vorschläge von euch bekommen, genauso wie wir das erhofft haben. Es sind viele Sachen, so Bahnfahren zum Beispiel war jetzt nochmal häufiger dabei und noch viele andere, aber das können wir in anderen Hörerpost-Segmenten mal besprechen, welche wir davon machen wollen, welche nicht, würde
ich sagen. Bahnfahren finde ich aber super, kann ich schon mal voraussagen.
Als Thema auch, ne? Oder? Und wir kommen zu War Machine. Our hope is that you're the man who will get the job done. I can't tell the difference between the people and the enemy. They all look alike to me. You're the leader of U.S. forces in Afghanistan, and you have spoken to the president once in 70 days. That, General, you must know, is a war you will never win. May I help you? No, finish your phone call. The war can wait.
Ja, los geht's. War Machine.
Geht los, ist es.
Geht los! Ja, du hast den Spell gebroken. Also, das habe ich einmal gesagt. Egal, ja, geht los. War Machine ist eine Filmadaption des 2011er Bestsellers The Operators von Michael Hastings. Das ist so ein Buch über den Afghanistan-Krieg. Wen interessiert's noch? Den Krieg gibt's immer noch ganz schön lange. Hört nicht auf, schrecklich. Wieder Film. Nein. Oh, fuck. So. der Regisseur und Drehbuchautor war, weiß ich nicht, David Michot?
Michot, würde ich ihn nennen.
Michot. Das ist der Schreiber und Regisseur der ganzen Geschichte. Den kennen wir vielleicht, den können wir definitiv auch als Regisseur von The Rover, den wir auch im Cast hatten. Oh ja. Und ich weiß nicht, wir hatten ja die Serie Animal Kingdom gemacht, er hatte aber den Film Animal Kingdom 2010 gemacht, den australischen, den habe ich leider auch noch nicht geguckt, der steht aber auch noch auf der Liste irgendwo.
Ja, weil da so viele geile Leute irgendwie mitspielen, ne?
Ja, auf jeden Fall. In 3 Jahren fällt mir wieder ein, dass ich ihn hätte gucken wollen wahrscheinlich. Naja, mal gucken. Genau, mit am Start Brad Pitt als in der Hauptrolle des Generals Stanley McChrystal, in anderen Rollen auch am Start Tilda Swinton, Ben Kingsley, Scoot McNary, der ist, glaube ich, zum 10. Mal hier im Podcast vertreten
ist. Hallo Scoot. Gut.
Und
heute brauchen wir so
Topher Grace. Natürlich.
Oh, Topher Grace, ja.
Ja, natürlich, ja, den wahrscheinlich auch sonst niemand erwähnen würde. Wir tun es wegen der That 70 Show. Er ist immer in unseren Herzen. Ja. Seinen Kerzenskathedralen.
Obwohl er einiges tut, um aus dem Herzen wieder rauszukommen.
Ohne Mist. Ohne Mist. Er tut gar nichts. Er ist immer noch der gleiche. 20 Jahre.
Immer noch Eric Foreman einfach.
Immer noch, ja. Ohne Scheiß. Ja, es hört nicht auf. Aber gut. Los geht's. 4 Sterne General Glenn McMahon, / Stanley McChrystal, wird nach Afghanistan geschickt. Das wird eine kurze Einladung, um den Krieg dort zu beenden. Und muss feststellen, dass diesen Krieg eigentlich überhaupt keiner mehr will. Also irgendwie weder die afghanische Bevölkerung, die eigene Truppe, noch der eigene Präsident. Ja, mit am Start hat er sein Team aus sehr eigenwilligen Spezialisten mitunter. Und ja, die sind aber auch so sein letzter Trost in diesem bereits verlorenen Kampf. Ja, ein Kampf auf verlorenem Posten. Die Einleitung ist kurz, aber ja, mehr gibt's auch nicht her, denn das ist das, worum es hier geht. Krieg ist doof. Frage an euch, macht War Machine für euch nur Dienst nach Vorschrift oder wird es Zeit für die ersten Disziplinarverfahren?
PTSD ist vielleicht auch noch ein Stichwort.
Ich würde mal vom Groben ins Konkrete gehen hier bei dem Film. Ganz grob kann ich erstmal so als Pauschalaussage klarstellen, dass ich den Film so als Gesamtwerk richtig schlecht fand. Aber konkreter muss ich dann hinzufügen, dass ich auch alle Einzelteile auch richtig schlecht fand. Nee, also mal im Ernst. Also was den Film für mich eigentlich schon nach einer halben Stunde gekillt hat, war die Performance von Brad Pitt. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber es war auf jeden Fall nicht Schauspielern. Es wirkte für mich extrem unecht und aufgesetzt. Also der Akzent, der komische, verzerrte Gesichtsausdruck, die Handbewegung, die Art und Weise, wie er seine Lines irgendwie vorträgt. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn irgendwie jemand seine Stimme verstellt und irgendwie dumm guckt, wenn das halt so die Rolle ist, keine Ahnung. So mal als ganz krasses Gegenbeispiel, so Philip Seymour Hoffman, so als Truman Capote, der ja auch so völlig piepsig da vor sich hin turtelt in diesem Film. Aber so Brad Pitt in War Machine ist halt einfach Brad Pitt mit einem hässlichen Gesicht. So, also da für mich war, ist der nie mal in dieser Rolle verschwunden. Es war, das muss man auch mal, also das ist eigentlich ganz traurig, aber das war echt so die schlechteste Schauspielleistung seit, weiß ich nicht, seit einer sehr langen Zeit für mich. War das für euch auch so?
Ja. Seit was?
Seit einer sehr langen Zeit.
Sehr langen Zeit.
Kein Film. Ich war ein bisschen also für mich ist das wirklich auf Top-Level mit Eddie Redmayne in Jupiter Ascending oder weiß ich nicht. Irgendwann dachte ich, also irgendwann, nachdem ich anderthalb Stunden diese schreckliche Schreckensperformance des Grauens gesehen habe, dachte ich mir auf einmal, Forrest Gump, Tom Hanks als Forrest Gump, wollte er das sein? Wollte er das? Wollte Brad Pitt versuchen, das nachzumachen? Es gibt ja immer diesen Spruch, you never go full retard. Ich weiß nicht so genau, also wenn man sich, Max, du hattest das erwähnt, dass das ja auf Stanley McChrystal basiert, diesem Army General, und von dem habe ich mir dann natürlich auch mal aus Recherchegründen Videos angeschaut.
Ich auch.
Und ich der joggt auch ein bisschen seltsam und bewegt sich komisch, aber er ist ein echter Mensch. Und bei Brad Pitt, finde ich, ist es wirklich nur noch zur Karikatur verkommen. Mich hat es auch ein bisschen erinnert an, das war für manche wahrscheinlich auch grenzwertig, das war Steve Carell in Foxcatcher, der auch versucht hat, so eine absolute Crazy-Rolle abzuziehen. Bei ihm hat es aber funktioniert, finde ich. Der auch, glaube ich, ein bisschen viel mehr drüber war als dieser Original-Trainer. Aber ich muss sagen, das stimmt. Und ich, also dass die Performance wirklich das für mich eigentlich gekillt hat. Aber ich fand den Film auch so echt unfassbar langweilig. Also ich, nach 3 Minuten oder sowas habe ich mir schon gedacht, boah, ich bin ja gar nicht in diesem Film. Ich weiß ja jetzt schon nichts mehr. Und das ist liegt ein bisschen daran, dass am Anfang aus dem Off, wie das immer so ist in diesen Filmen und glaube ich noch öfter, also in Biopics passiert es viel, aber in Kriegs- oder Gangsterfilmen ist es auch so ein bisschen gang und gäbe, dass jemand halt das Squad erklärt, weil man natürlich direkt reingeworfen werden soll in die Handlung. Dann gibt es so ein, und das Thema auch schwierig ist oft, Krieg, und deswegen wird kurz erklärt, es gibt den, es gibt den, es gibt den, es gibt den. Das ist aber so ermüdend am Anfang und es dauert so ewig, plus der Soundtrack ist so mega beschissen in dem Film, dass du echt wegpennst. Also das hat's ein bisschen gekillt. Genau. Wie war es bei euch?
Das Ding ich muss sagen, ich glaube es kaum, dass ich diesen Satz mal sage, aber es ist ganz gut, dass dieser Film 2 Stunden lang war, weil ich 1,5 Stunden gebraucht hat, um diesen Schock zu verdauen, was ich mir da angucke. Also wirklich, ich war wirklich entsetzt über diese Leistung von Brad Pitt, darüber, dass irgendwer oder dass niemand da am Set irgendwann mal gesagt hat, ey Leute, nö, so lass das mal nicht so machen, weil das ist super scheiße. Dann, also diese ganze Narration ist so langweilig, dann passiert auch irgendwie nichts. Die Kamera ist halt so, ja, sind alle im Bild, okay, dann drück mal auf den roten Knopf, dann passt es schon irgendwie. Dann
das irgendwie, war, da habe ich am wenigsten auszusetzen, muss ich sagen, an der Kamera. Sie ist nicht runtergefallen.
Ja, aber die ist nicht runtergefallen. Ja, der Typ hat nicht gezittert an der Kamera, das ist schon mal gut.
Es waren keine Hunde dann, wie bei White Lord.
Der Soundtrack ist völlig aus der Dose. dann irgendwann in der Mitte vom Film diese komische Jack Daniels Werbung für 2 Minuten, wo sie irgendwie in so einem Bus sind und einfach zu irgendeinem Lied irgendwie in Slow Motion Jack Daniels trinken.
Ja.
Und
aber da muss ich nochmal sagen, in Amerika hat noch niemand was von Michel gehört, oder? Das gibt es
nicht für die Leute. Ohne Scheiß, ja.
Mission Impossible, ja. Das ist das Stichwort. Nee, aber ohne Scheiß, dieser Film ist eine absolute Shitshow. Also das ist echt, ich bin beeindruckt, ist für mich ein besonderer Film. Ich habe schon geschrieben, besonders scheiße. Mhm. Nämlich. Und es ist echt der Wahnsinn. Also um jetzt nochmal was Positives zu finden, und ich habe lange danach gesucht, es ist ja irgendwo eine Kriegssatire. Und was ist, oder soll es vielleicht sein? Keiner, man weiß nicht so genau, was dieser Film sein will. Weil irgendwie, es ist als Comedy auch vermarktet worden. Und witzig ist es wirklich eigentlich eher überhaupt nicht. Und so Satire, gut. Ist es eine dunkle Satire? Nö, nicht besonders dark, auf jeden Fall. Aber ja, es zeigt so ein bisschen auf, wie sinnlos dieser Krieg in Afghanistan war. Und dass man da eh nichts machen kann und dass dann da halt diese Leute, die sich für 9-mal klug halten, da hinkommen und irgendwas machen, dass es nichts bringt. Ja, gut, okay. Mhm. Das geht aber halt über 2 Stunden ohne wirkliche Story und man denkt sich die ganze Zeit, oder ich dachte mir die ganze Zeit einfach nur, was zur Hölle ist das, was du hier präsentiert wird? Gut,
Max, du fandest es nicht so schlimm. Du musst jetzt gegen
ganz viele Hände annehmen. Nee. Jetzt mal halblang.
Also, okay. Ich dachte, es kam in unserem Chat so rüber.
Also ich bin der Einzige, der es verstanden hat. Das heißt aber nicht, dass der Film gut ist. Die Geschichte, das Ding ist ja die, stellt euch den Film mal vor ohne diese eigenartige Darstellung von Brad Pitt, dann wäre das stinklangweilig gewesen.
Ja, aber war es ja so auch.
Nee, das ist aber auch nicht mein Punkt. Der Punkt ist ja, aber dafür braucht man keine 2 Stunden Film. Mhm. Das, an dieser Figur von General McMahon, die Brad Pitt hier verkörpert, soll ja einfach dieses völlig falsche Selbstbild seiner, das er hat als General und Mensch, und das falsche Selbstbild, was die USA haben, von sich als Erlöser oder rettende Weltmacht haben, das soll das ja, er ist ja das in Person, dieser Zwiespalt und dieser absolute Widerspruch. Ja. Dieses, dass er als Person oder auch die, als, oder eben gleichzeitig die USA in Afghanistan sind vollkommen fehl am Platz. Sie ergeben keinen Sinn. Sie machen keinen Sinn.
Ja.
Und das ist das, was es ist, so. Und das ändert nichts daran, dass man den Film nicht braucht, denn das ist genauso wie die USA oder Stanley McChrystal in Afghanistan, braucht man diesen Film nicht. So, das ist so ein bisschen die traurige Ironie, die über dem ganzen Film schwebt. Aber darum geht es und deswegen kann ich das verstehen, weshalb man das so gemacht hat und sage auch, das war volle Absicht und die wissen auch, dass das total daneben war, was der da macht. Der Brad Pitt, nicht weil er völlig bescheuert ist, aber das macht trotzdem keine gute, gewiefte Satire dann letztendlich aus, schon gar nicht über die Lauflänge. Es ist dann viel einfach gehende Langeweile, vieles, was man schon gehört hat. Manches nicht ganz uninteressant. Man hat so ein bisschen versucht, da so ein bisschen individualpsychologisch ranzugehen, warum kann sozusagen Stanley McChrystal als Person überhaupt auch gar nicht die Lösung in diesen internationalen Konflikt bringen, eben weil er überhaupt ein Mann wie er nicht gefragt ist. Es geht nicht mit Krieg, diese Situation zu lösen, die davor herrscht. Und das hat man hier versucht nochmal aufzuzeigen in dieser Szene, in der Tilda Swinton nochmal ausformuliert, weshalb es nicht funktioniert. Also der Film formuliert nochmal aus, was seine Message ist und was er sagen will. Das macht er, Gottlob. Ich habe hier, glaube ich, den wichtigsten Beitrag gerade Regenbeitrag geleistet. Das macht aber den Film nicht gut. Ja. So, also der Film ist, beziehungsweise der Film ist handwerklich gut, aber trotzdem stinkend langweilig.
Ich bin da auf jeden Fall bei dir, Max, und auch bei dir, Hottener. Klar kommt der Film zu einer Aussage am Ende und belegt die auch irgendwie an Beispielen oder so. Das Ding ist halt, dass er halt 2 Stunden dafür braucht, um dann irgendwann zu dieser Aussage zu kommen, in dieser Tilda Swinton-Szene oder sagen wir 1,5 Stunden. Aber die ist halt an sich auch im Endeffekt so banal, also
na klar,
dass du da, damit kannst du nicht mal eine Kolumne füllen, geschweige denn irgendwie 2 Stunden Filmmaterial.
Naja, also, so banal finde, also die wirkt sicherlich banal, aber so oft haben wir es in Filmen nicht, dass man muss das schon mal hochhalten, dass gesagt wird, du kannst das Problem nicht lösen, weil du als Person fehl am Platze bist, weil deine Ziele, die du individuell hast, das, was du als Mensch mitbringst, ist nicht das, was wir hier brauchen.
Das machen Filme selten. Das würde sehr viel selten besser funktionieren, wenn in diesem Film ein Mensch diesen General spielen würde.
Nee, aber
nicht irgendein komischer Roboter mit Greifarm und komischer Stimme und
zugekniffenem Auge. Aber das ist ja der Witz, dass General McMahon dieser Roboter ist mit zugekniffenem Auge. Das ist ja gerade der Punkt.
Aber das Ding ist selbst.
Wenn natürlich ist das überspitzt. Naja, natürlich ist es so. Aber ich meine, gut, das ist ja, also dass das ein Mittel ist, das ist ja nur nicht in Frage zu stellen.
Ja, aber es ist ein Mittel, was richtig schäbig eingesetzt wurde.
Ja, gut, aber das kann ja jeder für sich selbst bewerten.
Das wollte ich gerade sagen, da können sich ja die Geister auch dran scheiden, das ist ja kein Stress. Aber das Problem bei mir ist, selbst wenn man sich halt in diese Sichtweise, die du gerade dargelegt hast, Max, sich da so ein bisschen so einkauft, und das würde ich auch machen, ich würde sagen, klar ist das so. Irgendwie, wir wollen zeigen, dass alles, was die USA in Afghanistan macht, sinnlos ist. Deswegen zeigen wir halt 2 Stunden lang, wie Leute Sachen machen, die extrem sinnlos sind. Dann ist es halt einfach kein gutes Konzept für einen Film. Dann kannst du, also beziehungsweise selbst das hätte man besser machen können. Entweder richtig lustig oder noch ernster oder noch darker oder noch intelligenter. Aber das ist alles mega
halbgar,
wie das hier präsentiert wird.
Warte mal, ich war mir gerade nicht sicher. Du hattest gesagt, dass es werden Leute gezeigt, die Sachen machen, die sinnlos sind.
Ja, also die Notizen.
Ja, aber das ist ja das. Aber das ist ja das, was original gemacht wurde.
Ja, genau.
Aber
das ist kein für einen Film, kein gutes.
Naja, aber es ging ja schon darum, quasi halb Comedy, halb Biopic-mäßig ranzugehen, weil das ist das, was er machen musste. Er kam nach Afghanistan und musste dann erstmal klären, okay, ich brauche hier irgendwie mehr Truppen, ich brauche mehr das. Geht dann zu seinen Bündnispartnern, die alle sagen, ja, ich stelle hier 10 Soldaten, da 20 Soldaten. Wir gehen nach Deutschland. Hier wurde gesagt, ja, wir schicken euch Soldaten, aber die verlassen die Camps nicht mehr. Mhm. Genau um diese der ganzen Geschichte und Tragik in der Situation ging es ja auch. Und da musste man gar nichts mehr hinzudichten, weil das alles schon lächerlich genug ist.
Natürlich, ja, aber warum ist dann Brad Pitt da mit Parkinson noch am Start, wenn man da nichts hinzudichten musste?
Ja,
das verstehe ich nicht ganz. Du kannst nicht einerseits sagen,
der Film
braucht nicht mehr die ironische Ebene, aber andererseits ist da einfach die Ironie als Person noch... Also das ist mir... Entweder ist, was da abgegangen ist, so bescheuert, dass es für sich selbst stehen muss, oder ich brauche noch 20 Clowns, die auch noch mir zeigen, dass es gerade eine ganz schön bescheuerte Party ist.
Ich hatte
die Charaktere alle hart überzeichnet, total idiotisch, das waren die allerletzten Idioten-Rednecks, und dann finde ich, dass man solchen Charakteren ein bisschen mehr Menschlichkeit oder ein bisschen mehr Rationalität geben muss, weil rationale Entscheidung, finde ich, hat er eigentlich nicht getroffen.
Also ich habe da nicht nur Rednecks gesehen in seinem Team, das stimmt nicht. Das waren nicht alles die hellsten Leuchten, aber das waren jetzt nicht die Standard-Rednecks aus der Dose irgendwie. Davon gab es
Zweifel. Genau, die da zu Wort gekommen sind hauptsächlich, ne? Also
ja, da gab es noch gab es noch auf jeden Fall andere. Also ich müssen jetzt nicht aufzählen oder beim Namen nennen. Also das sehe ich nicht so. Man kann sich auch darüber streiten, dass das unnötig ist, dass man ihn dann so schräg, diesen Charakter nochmal schräg zeichnet. Aber ich glaube, da hat man dem Zuschauer einfach möglicherweise nicht genug zugetraut.
Das hat echt einen beschissenen Film dann am Ende, ja.
Ja, aber das ist nicht, ich verteidige auch keinen beschissenen Film.
Ja. Also ich glaube, so ein Riesenproblem von dem Film ist vor allen Dingen auch, dass die Comedy halt einfach zu 0% funktioniert. Also das sind ja Witze, da hat man vor 20 Jahren schon nicht drüber gelacht. So irgendwie, ja, wir machen einen Videocall und dann tut der eine so, als ob der andere ihn nicht hören, also als ob er ihn nicht hören kann, um den abzubrechen.
Aber das soll ja auch die Hemdsärmeligkeit von diesem Idioten zeigen. So, das ist so stumpf ist der. Hast du dir mal eine Rede von Stanley McChrystal angehört? Da fasst du dir an die Augen. Das ist so schlimm, da kannst du nicht zuhören.
Aber du kannst nicht, aber es kann doch nicht alles entweder, okay sein, weil es genauso war, oder dann okay, weil es voll überzeichnet ist. Also dann lässt du ja quasi du findest den Film auch nicht so geil, aber dann lässt du quasi gar keine Kritik zu, wenn du immer sagst, entweder, nee, das ist jetzt absichtlich überzeichnet oder das war absichtlich so.
Ich glaube, man kann, wenn es eine komplett erdachte Comedy gewesen wäre, wie jetzt irgendwie The Interview oder sowas, dann hätte ich gesagt, ihr seid alle Vollidioten. Aber da das in dem Fall, da es hier nicht der Fall ist, sondern es realen Kontext gibt, muss ich da anders drauf gucken.
Naja, also dann sind schlechte Gags okay, weil es dann in echt so
war.
Weil
der Charakter ein schlechter Gag ist. Und das ist ja auch kein Gag. Du sollst ja vielleicht auch gar nicht lachen. Das ist ja auch kein Gag. Das ist ja auch, also habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ist kein Gag.
Haben wir tatsächlich. Ja, Christian und ich, das hast du ja auch gesagt in der Kirche, dass uns das nach dem Film oder dir zumindest klar geworden ist. Vielleicht sollte das auch alles gar nicht so lustig sein. Vielleicht ist es dann wieder halt der Knackpunkt, dass wir diese Performance von Brad Pitt halt eben als so unglaublich schlecht wahrgenommen haben, weißt du, oder halt so schäbig oder so überzeichnet, und dass das vielleicht im Endeffekt gar nicht so sein sollte. Das könnte sein.
Ja, natürlich. Absolut nachvollziehbar. Ich würde den Film auch nicht weiterempfehlen.
Ja, was würdest du denn geben, wenn du eine Punktzahl vergeben müsstest?
Und du musst? Ich würde 5 von 10 Punkten geben.
Mhm. Ja, ich würde nur, sage ich mal, 2 von 10 Punkten geben. Einen Punkt für Tilda Swinton, weil sie 8 Minuten am Stück einen perfekten deutschen Akzent rausgehauen hat, was ich mega geil fand. Und ja. Einen Punkt für Brad Pitt, der joggt, weil es einfach lustig aussah. Habe ich drüber gelacht 3-mal. An sich muss ich sagen, dass ich... Also ich habe mir das so in Ansätzen, du hast das, finde ich, sehr gut ausgeführt. In Ansätzen habe ich mir das auch so gedacht, dass eben also diese Machart, die ich als schlecht empfinde, eben vielleicht auch der Punkt hätte sein sollen. Das Ding ist, dass es für mich trotzdem dann als Filmerlebnis bei mir absolut null Emotionen weckt oder auch Interesse. Jo. Und deswegen muss ich dem Film halt ja eine sehr schlechte Bewertung geben, 2 von 10.
Von mir gibt es einen Punkt für eine nicht gelungene Kriegssatire. Aber ich hab noch kurz was loszuwerden. Vielleicht könnte ich hier eine Nachricht an einen, ja, ich sag mal, Schauspielkollegen loswerden. Ist das in Ordnung?
Ja, bitte.
Ja, mach doch.
Lieber Sir Ben Kingsley, hör bitte einfach auf. Danke.
Er wohnt, glaube ich, in der Schauspieler-Krabbelkiste. Ganz oben hat er sein Haus gebaut. Auf Johnny Depp wahrscheinlich sitzt er und wohnt. Von mir gibt's auch 1 von 10 Punkten und das ist nur der Fall, weil ich jetzt erstmal keine 0 Punkte mehr gebe, weil das bei Guardians of the Galaxy so der Fall war. Ich fand es furchtbar. Ich gestehe dir noch zu, Max, dass es stimmt, also beziehungsweise ich folge dir noch, dass ich sage, stimmt, dass er quasi persönlich ungeeignet war für den Fall. Das ist in diesem Film drin, das ist für mich aber dann auch relativ plakativ, wird es irgendwann einfach im Film gesagt von Tilda Swinton. Ansonsten finde ich das nicht so hintergründig oder so interessant, was ihr gesagt habt, dass man Idioten in den falschen Krieg geschickt hat und dass die dann auch noch so klamaukig gespielt werden. Also finde ich aber, fand ich, glaube ich, mit eins der besten Segmente, die wir in letzter Zeit hatten, weil ich es richtig geil finde, wenn wir uns mal ein bisschen streiten über einen Film, wir haben sehr oft ja sehr ähnliche Meinungen. War Machine ist nicht in den deutschen Kinos, sondern ist ein Netflix-Film, gibt's ja schon seit, ja, vielleicht so einer 1-2 Wochen, glaube ich.
Wenn Netflix? Ihr den Film
gesehen habt, kennt ihr das? Ja. Da tappt man oft wieder in die Falle, finde ich, wie bei diesem Film. Die kaufen auch, glaube ich, einfach alles. Die gehen zu Festivals und dann so, ah, okay, Brad Pitt ist drin, kaufen wir irgendeinen schon, Arsch. Ja. Guckt sich das schon an. Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns die an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema. Auch etwas, das man online sich anschauen... Nee, gar nicht. Was man sich in Amerika im Fernsehen natürlich nur anschauen kann bei Stars. American Gods.
Doch, bei Amazon Prime ist das doch zu sehen.
Stimmt, bei Amazon Prime.
Ja. What's a god? They real if you believe in them. So who are you? You wouldn't believe in me if I told you. This is my man, Shadow Moon.
He does not know our world.
I'm easing him in.
You've gotten yourself mixed up in some really weird shit, Shadow. You think I've spent?
You're as forgotten and as unloved as any of us.
I'm doing just fine.
You're trying to start a war? We're at war already and we're losing. Who's after you?
Times, they are changing.
We need you to fight them, to show them who we are.
They are gods, for God's sake!
So what's the plan?
Ja, von Netflix zu Amazon Prime kommen wir zu American Gods. Das ist eine neue Fantasy-Serie von, ja, eben ursprünglich von dem Bezahlsender Stars. Wir haben übrigens schon mal eine Stars-Serie geguckt. Wer weiß noch, welche das war? Für fünf Pencast-Euro?
Das war das mit diesen Dämonen und Engeln.
Legion?
Dominion?
Nee. Es wäre gewesen...
Warte. 8 Monkeys?
No.
Jetzt nicht so schnell.
AMC, glaube ich.
Ich habe mich auf jeden Fall auch noch an den Sender erinnert. Aber
oh, ja, das mit so diese Hip-Hop-Gangster-Geschichte, Empire?
Stimmt.
Nee, auch nicht.
Nee.
Die andere, mit im Irak da, mit dem Typen, der aus USA nach in Irak kommt und dann sind da alles Vergewaltiger und gruselig, wie Tyrant oder so?
Nee, auch nicht. Soll ich's mal sagen?
Ja, mach mal.
Ash vs. Evil Dead wäre es natürlich gewesen. Naja, gut. Zurück zu American Gods. Sind viele interessante Namen sind mit dieser Serie verknüpft. Erstmal basiert sie auf dem gleichnamigen Bestseller von Neil Gaiman, ein Sohn jüdischer Scientologen, habe ich mir angelesen. Er selber ist aber keins davon. Bekanntere Werke von Gaiman sind außer American Gods zum Beispiel The Sandman oder Coraline gab es ja auch schon als Film.
Preacher.
Aber ist er nicht auch Jude, wenn seine Mutter Jüdin war?
Er nimmt das für sich selber nicht an. Zumindest würde ich das so zwischen den Zeilen oder zwischen den 2 Wikipedia-Zeilen rausholen.
Für mich ist es sehr wichtig, genau zu wissen, wer von den Leuten gut ist und wer nicht, über die wir sprechen.
Ja, weiter. Ja, die kreativen Köpfe hinter der Serie sind Brian Fuller, der hat ja Hannibal gemacht, so eine Fan-Favorite-Geheimtipp-Serie. So da, als das gilt sie zumindest
Mads mittlerweile. Mikkelsen.
Mit Mads Mikkelsen ist jetzt sein zweites großes Projekt. Und Michael Green, der hatte unter anderem seine langen Schreiberfingerchen in den Drehbüchern von Logan Alien, Alien Covenant und dem neuen Blade Runner von Denis Villeneuve mit drin. Auch nicht schlecht. Oh.
Scheiße, vielleicht geil.
Ja, und ja, die Hauptrollen spielen ja Ricky Whittle als Shadow Moon und natürlich Ian McShane, den kennen wir aus John Wick, Deadwood, Game of Thrones etc., als der mysteriöse Mr. Wednesday, wird das ausgesprochen.
Wednesday. Mysteriöse Mr. Veggie Day.
Ja, die Serie beginnt mit einem Präludium aus der Wikingerzeit. Das Jahr ist 813 nach Christus, aber um euch dazu erzählen, was da genau abgeht, das würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Nur so viel, es wird schon sehr blutig direkt am Anfang, aber kurze Zeit später springen wir dann ins Jetzt zu Shadow Moon. Der wird gerade aus dem Knast entlassen und muss erfahren, dass seine Frau Laura bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Er macht sich also auf zur Beerdigung und im Flugzeug macht er dann Bekanntschaft mit seinem Sitznachbarn, der sich ihm als Mr. Wednesday vorstellt und irgendwie auch verräterisch viel über Shadow zu wissen scheint und ihm dann so nach einer Runde Smalltalk auch einen Job als sein persönlicher Bodyguard anbietet.
Shadow sagt aber... Entschuldigung.
Shadow sagt, danke, nein, danke, die beiden gehen getrennte Wege, aber ohne es zu wissen, ist Shadow jetzt schon völlig drin in einer Welt aus so verstörenden Mächten, die ihn umgeben und ihn nicht in Ruhe lassen. Im Laufe der ersten Episode trifft er dann noch mehrfach Mr. Wednesday, er trifft Mad Sweeney, einen ausgewachsenen Leprechaun, also so ein Kobold, sowie natürlich Technical Boy, der Shadow gefangen nimmt und ihn mit gesichtslosen Lakaien und synthetischem Krötendampf malträtiert. Weitere Charaktere, die wir noch zu sehen kriegen, sind die Göttin Bilquis, die ihre Liebhaber verschlingt und dann später in Folge 2 noch Tschernobok, ein slawischer Schlachthofarbeiter. So, wer weiß noch, was abgeht? Ich nicht, daher bleibt nur noch die Frage... Der neue Gott am Serienhimmel, American Gods, oder der neue Schrott am Serienpimmel, American Kotz?
Wow. Schade, das ohne das Kotz wäre es nicht schlecht gewesen. Vielleicht würde ich sagen, lass doch mal uns den Anfang machen, Horst. Du hast auch nur eine Folge gesehen, ne? So wie ich. Dann können wir ja über unsere Eindrücke berichten.
Ich sag mal so, ich habe eine Folge gesehen, es kam mir aber so ein bisschen vor, als hätte ich 4 verschiedene Serien geguckt. Also, weiß ich nicht, ob das zählt dann.
Ich habe erst nicht so viel Lust drauf gehabt, weil ich dachte, das könnte genauso sein wie Preacher. Und das fand ich ja auch schon doof. Und dafür hat uns doch irgendwer auch mal gehatet. Mal gucken, ob das so meine Serie wird. American Gods, gute Sachen gehört. Aber das ist, glaube ich, nichts Neues. Wenn erst 3 Folgen von einer Serie existieren und da viel Kohle dahinter ist, hört man da meistens ganz gute Sachen davon, weil die Leute immer Bock haben auf neue Serien, glaube ich. Zumindest bei Amazon Prime und bei Netflix. Ich dachte mir, ich hatte so ein bisschen dieses Erlebnis, was du mir damals gesagt hast, was du bei Vikings hattest, dass so, oh geil, nach 3 Minuten kriegt schon einer eine Axt in den Schädel, das gucke ich weiter. Ja. Und hier dachte ich mir nach 6 Minuten so, boah, das ist aber irgendwie auch doch ganz geil blutig. Ich wäre gar nicht so, ich bin gar nicht mehr empfänglich für so ein Zeug, aber irgendwie, das blättert ja richtig rum, das Blut ist so comicrot, irgendwie fand ich das ganz cool. Und just in diesem Moment fliegt ein abgehackter Arm aus dem Bildrahmen raus, also vor diesen schwarzen Balken entlang und dann runter. Sowas habe ich noch nie gesehen im Film. Also ich kenne das bei Musikvideos, dass irgendwie in diesen Balken nochmal ein Video abgespielt wird oder die weißen oder so. So kenne ich das nicht. Ich muss sagen, ich fand es ganz interessant. Es wurde für mich aber immer bescheuerter. Und damit meine ich nicht, dass jemand so eine Virtual Reality Brille aussetzt, sondern in irgendeinem Raum ist und so. Das kann ich alles noch irgendwo akzeptieren, dass das übersinnlich ist. Aber das hatte ich ein bisschen befürchtet, dass es so super zynisch und super sexuell wird. Und da geht's am Ende darum, wer den Schwanz von wem im Mund hatte, als er gestorben ist. Und dann war ich so ein bisschen sehr raus, muss ich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dem nochmal eine Chance zu geben, je nachdem, was ihr so sagt über die Folgen, die noch kommen.
Ich war so ein bisschen jetzt auch, also ich habe auch nur die erste Folge ja gesehen. Und ich muss sagen, am Anfang, ich war eher sehr abgeschreckt von diesem komischen, überblutigen Zeug. So, weil ich auch überhaupt nicht logischerweise gepeilt habe, was das soll. Hat mich jetzt nicht so geschockt, war dann ganz froh, als es aus diesem Präludium, wie Malte es ja so schön betitelt hat, dann rausging, weil ich den Hauptcharakter hier irgendwas Whittle durchaus sympathisch fand. Mhm. Und man geht ja dann auch relativ schnell irgendwie rein, so, aha, er kommt jetzt aus dem Knast, ist ja interessant, und seine Frau ist tot. So, das ist erstmal so, das reicht mir erstmal. Er muss jetzt dahin, so, das funktioniert, finde ich, so als Setup, weil es ist ganz cool, so. Und dann passiert halt immer mehr weirder Shit. Wo ich am Anfang so dachte, okay, keine Ahnung, ist jetzt nicht so unbedingt meins vielleicht. Und dann wurde es aber irgendwann so weird, dass es so eine Schwelle überschritten hat irgendwie, wo du halt so das guckst und du denkst dir, naja gut, jetzt ist diese Szene zu Ende, als nächstes könnte alles passieren. Also wirklich alles. Ja. Einfach alles. Egal, stell dir irgendwas vor, es könnte sein, dass das jetzt gleich passiert. Und das hat mich jetzt nicht wahnsinnig begeistert, aber es hatte schon irgendwie was. Also irgendwie so dieses, halt, weil es dann doch ganz anders ist, weil ja oft ein Kritikpunkt, den wir an Serien haben, ist, dass es halt, man hat es schon mal gesehen, man weiß eh, was passiert, bla bla bla. Das ist hier definitiv nicht so, dass man weiß, was passiert, weil immer einfach irgendwas passiert. Ist aber, glaube ich, insgesamt dann trotzdem nicht meins. Wahrscheinlich. Jo,
mich wundert's, dass es andere American Girls gibt als Johnny Bargeld und Elvis in Amerika. Also das war für mich eine Neuerung. Die Serie klatscht hier halt so echt visuell und akustisch echt um die Ohren, so wie mystisch und verworren sie ist. So. Das wäre halt nicht so schlimm, wenn sie das wäre. irgendwas Großes wird vorbereitet und soll am Ende zusammengeführt werden. Hier brodelt ein Konflikt zwischen Göttern in Amerika und ja, das könnte halt super sein. Stattdessen aber weil hauptsächlich uninteressante, recht flache Charaktere, die trotzdem ganz cool gespielt werden, aber eben doch nicht wirklich Tiefe bekommen, mit leider Gottes nicht so grandiosen Dialogen, eher flach. Es wird ordentlich geflucht die ganze Zeit, es wird gefickt, es wird ein Penis gezeigt und manchmal wird sich auch auf die Omme gegeben, so volles Programm. Hauptsächlich passiert aber wenig und die einzigen Lichtblicke sind dann mal so Auftritte wie der von Peter Stormare in der zweiten Folge als Tscherno-Bock, das war ganz cool, aber ich meine, Merrick Wars hat auch nur Peter Stormare, der ist halt so ein cooler, abgefuckter Typ, das passt wie die Faust aufs Auge, lass den Dame spielen und Zigaretten rauchen, fertig, hast einen Film. du merkst halt, wie sehr die Serie bemüht ist, kultig, cool und sexy und smart zu sein aber so ein Reklamheft in der Arschtasche macht halt kein Einstein. Also das ist halt einfach immer noch so. Und das ändert sich auch hier nicht. Das ist jetzt mal mein Judgment Hammer, den ich jetzt mal fallen lasse. So, die Story latscht, wenn die überhaupt vorangeht, so ganz langsam vor sich hin. Das ist so ein Tempo, da kannst du echt die Schuhe im Gehen besohlen. Also das ist wirklich zum Kotzen. Also das ist, das ist nicht alles scheiße. Aber ich habe hier mal so ein paar noch Amazon-Bewertungen, die ich jetzt mal zitieren werde, weil die auch noch mal ganz gute Punkte gebracht haben. Die Serie bietet weder Handlung noch Charakterentwicklung. Jo, ich habe 3 Folgen geguckt und da schreibe ich, dafür klaut sie munter Ideen aus dem gesamten Genre und ist bemüht, unter dem Deckmäntelchen von Skurrilität und Pseudomystik bloß keine irgendwie nur denkbare Provokation auszulassen, auch wenn deren Aneinanderreihung auch bedeutungslos für die Story ist. Und stimmt 1:1. Ich habe 3 Folgen geguckt, ich habe mir noch andere Reviews zur Gemüte geführt. Ich werde die Serie nochmal weitergucken, um mich noch mehr zu bestätigen oder gerne auch umstimmen zu lassen. Aber das ist mein Eindruck und das ist nicht besonders gut, leider. So.
Ja, wir sagen ja oft, dass so Serien irgendwie oder bei Serien, ja, das war jetzt nicht so Bombe, aber das kann man gut so weggucken. Und für mich ist American Gods eigentlich genau das Gegenteil davon. Irgendwie meine ich zu sehen oder zumindest macht sie den Eindruck auf mich, weil ich finde, sie ist auf jeden Fall sehr selbstsicher gefilmt irgendwie und gezeigt. So. Ich glaube irgendwie, dass das wirklich eine gute Serie ist. Das möchte ich dir nicht absprechen, aber ich finde, sie ist überhaupt nicht einfach zu gucken. Also die hat mich echt überwältigt. Ihr habt ja alle schon die Anfangsszene mit den Wikingern angesprochen. Für mich war das schon echt eine große Hürde, da nicht auszumachen, weil ich bin jetzt nicht mega empfindlich, aber diese übertriebene Gewalt gepaart mit diesem ultra krassen Zack Snyder Comic-Stil, wo du da halt wirklich denkst, das Blut spritzt dir halt gerade noch in die Fresse. Das war für mich irgendwie echt schwer verdaulich, muss ich sagen. Und ich habe 2 Folgen geguckt und muss dann auch leider zu dem Schluss kommen, dass mir das, glaube ich, zu viel ist. Also nicht nur visuell, sondern auch so, es werden ja alle Reize irgendwie ständig überflutet. Wie gesagt, diese Optik halt, Zack Snyder-Style, extreme Gewalt, so dieses Psychedelische, auch in den Farbschemen, dann gibt es natürlich noch Traumsequenzen und Visionen und dies und das. Und das ist irgendwie auch abgefahren kreativ alles. Also das auf jeden Fall, also das, da muss ich auch bei heute sagen, hier kann alles passieren, hier ist irgendwie nichts Reißbrett, habe ich so das Gefühl. Aber ich weiß ich nicht. Ja, für mich ist das dann irgendwie auch nichts. Leider. Vielleicht, ja, ich weiß nicht so genau, woran es liegt, außer eben, dass es mir einfach alles zu viel war. Alles zu viel, zu schnell, zu crazy.
Aber ich fand gerade in der ersten Folge fand ich eigentlich, dass es aber auch durchaus so ein paar ruhige Momente gab.
Fand ich eigentlich
die auch. Ich eigentlich ganz angenehm fand. Also weil das ja, also weil ich dachte mir schon so dann relativ früh so, okay, das wird jetzt hier nochmal Preacher auch, war ich sofort dran erinnert. Und Also spätestens dann bei diesem komischen Leprechaun-Menschen, der, und da gab's ja auch so der eine Verrückte, der halt dann da auch da ist und genauso wie dieser komische Preacher im Flugzeug. Und dann gibt's ordentlich auf der Oma, aber ich fand dann doch, dass so ein bisschen mit der Story gearbeitet wurde, dass er halt eigentlich keinen Bock drauf hat und so ein bisschen mit seiner jetzt Ex-Frau da zu kämpfen hat und so. Da war jetzt noch nicht so viel drin in der ersten Folge. Ich hätte mir gewünscht, dass es dann da ein bisschen auch weitergeht und die Serie nicht ihre ruhigen Momente dann vernachlässigt. Aber es scheint ja so zu sein dann, oder?
Nee, ich finde, die Serie hat schon genug ruhige Momente. Malte, sag du mal, du wolltest gerade was sagen, Entschuldigung.
Nee, überhaupt nicht. Also, ja klar, gibt es die ruhigen Momente, aber nur weil halt jetzt gerade kein Blut spritzt, heißt es nicht, dass es irgendwie alles gerade irgendwie easy peasy ist, was man da sieht. Also es gibt zum Beispiel in der zweiten Folge eine Szene, in der mit eben Peter Stormare, hat Max schon angesprochen, der halt ein Schlachtarbeiter spielt, der auch so eine Art Gott anscheinend ist. Ich habe das Universum noch nicht ganz durchblickt. Und der dann halt wirklich in einer Szene dann so 10 Minuten davon erzählt, also wirklich nur erzählt, wie man am besten eine Kuh umbringt. Und das ist zum Beispiel eine ruhige Szene, weil nur erzählt wird, aber es ist so eklig, dass ich das auch zum Beispiel auch nicht so richtig, nicht mehr richtig zuhören wollte, dann nach einer Zeit. Und so, ja, und wie gesagt, ruhige Szene, weiß ich nicht, in der ersten Folge vielleicht auf dem Friedhof, wo ja auch viel geredet wird, aber da geht es auch eben wieder nur um sehr explizite, sehr aufgeladene Sachen, weißt du, und so, also wirklich ruhige Momente, so auf allen Ebenen, für mich nicht dabei.
Oder ich finde, was mich stört, ist, dass knüpfe ich an das, was du gesagt hast, Malte, dass die Serie sehr explizit wird in den Dingen, wo sie besser daran tun würde, zurückhaltend zu werden, um dann vielleicht in anderen Bereichen, wo sie sehr zurückhaltend ist, deutlicher zu werden. Und das ist, was für mich die Serie so ein bisschen killt, denn sie ist gerne explizit, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Sex geht, wenn es darum geht, die dich schocken sollen, die dich so ein bisschen stressen sollen beim Zugucken, auch visuell und akustisch da. Das macht dir schon, die Serie kannst du nicht einfach weggucken, weil die strengt dich schon auch physisch an. Und das ist erstmal okay, aber ich finde, dass sie nur auf dieser physischen Ebene, sage ich, unterwegs ist, in der Auf-die-Fresse-Ebene und zu wenig in den anderen Bereichen. Und das ist dann, wenn du dann mal wieder aus so einer Phase von 10 Minuten Terror kommst in dieser Serie, dann fällst du zurück in die Serie, willkommen in der Serie, in der nichts passiert, in der man sich erahnen kann, worauf es hinausgeht, dass irgendwie die Götter sich untereinander irgendwie auf Omme geben wollen, die alten Götter gegen so einen neuen Technologiegott. aber das ist... Das ist irgendwie reicht mit, also mir hat das nicht so gut gefallen. Ich hätte da gerne wie ich es ja gesagt hatte, an manchen Stellen mehr Zurückhaltung und an anderen Stellen ein bisschen mehr Feuer.
Ich habe nur eine Frage, also erstmal würde ich ganz kurz sagen, ich fand den Look irgendwie interessant, weil das so nah, doofer Punkt, aber es ist so nah an den Leuten dran gefilmt, wie so ein Musikvideo. Habt ihr das? Also, dass es so unscharf immer ist, so auch am Bart schon oder so, fand ich ganz interessant. Aber das fällt mir nur gerade ein. Nee, was ich wissen will, ist noch ganz kurz, worum geht's denn da dann so wirklich? Denn an sich bin ich ja der Erste, der am Start ist, wenn es um Mythologie geht und dass tatsächliche Götter sein sollen von früher, die dann hier in Menschen drin sind. Und dann gibt's so neue Götter, die ja, du hast jetzt so Techno-Götter gesagt, aber es soll ja auch, glaube ich, um Drogen und Rausch oder Technik oder so gehen. Habt ihr da schon so ein bisschen eine Art Subtext erkannt, die einem nicht mit einem Presslufthammer direkt so ins Gesicht geknallt wird, sondern die vielleicht ganz interessant ist, oder wollen die da nur schocken?
Was war die Nummer? Wollen die nur schocken? Sorry, ich war gerade carried
away. Gibt's da einen Subtext? Da geht's ja um Götter, alte Götter, neue Götter.
Nein, also ich meine, es gibt ja eine Buchvorlage und was ich viel gelesen habe, ist, dass das Buch, das ist total geil, die Serie ist nicht so gut, aber auch super cool. Und das ist das, was ich hauptsächlich gelesen habe. Ich finde, dass die ganze Göttergeschichte kommt hier zum Neben, also wirklich zum reines Werkzeug, um hier ein cooles Setting zu haben. Das hat eigentlich überhaupt keine weitere Relevanz. Man trifft hier einmal, gibt's hier noch so einen afrikanischen Gott, der dann zu Beginn der zweiten Folge auf so einem Sklavenschiff ist und den halt sagt, ja, bringt euch doch alle um oder wehrt euch doch nochmal, weil ihr sterbt sowieso alle. Und es gibt schon so ein paar Szenen, die ganz cool sind, aber ich habe das Gefühl, dass das mehr so ein nettes Beiwerk ist, um den ganzen so einen mystischen Anstrich zu geben und einfach das hat keine Substanz.
Ich habe sie auch noch nicht erkannt, würde es der Serie aber noch nicht von vornherein absprechen. Ich würde mal ganz diplomatisch sagen, man ist auch wahrscheinlich besser dabei, wenn man das Buch schon gelesen hat. Ich glaube, dann erkennt man die Leute wieder, dann weiß man schon vielleicht wahrscheinlich aus der Prosa, wofür sie stehen sollen. Dieser Techno-Boy oder wie der heißt, soll ja zum Beispiel das personifizierte Internet sein. Ist für mich bei mir jetzt nicht angekommen, aber da ist sicherlich, sind die Gedanken dahinter alle nicht verkehrt und auch alle nicht dumm. Aber ja, also für mich als dem dann doch unbedarften Zuschauer, der sich jetzt nicht in die Fan-Wiki, in das Fan-Wiki einliest oder das Buch sofort aus dem Regal nimmt, kommt da wenig dann bei an.
Ja, sorry, ey, Ian McShane ist halt fucking Odin und er sagt auch an jeden, alle fünf Minuten, also für Weisheit tue ich alles, dafür würde ich mein Auge hergeben. Ja, Leute, ganz ehrlich, danke. Das, also jeder Idiot weiß, dass Odin sein Auge geopfert hat für ein bisschen mehr Weisheit. Das ist natürlich lächerlich. So. Nein, ja, bla, Entschuldigung. Ja, warte, ich schließe mich deiner Meinung an. So.
Also keine Empfehlung höre ich da raus von euch.
Nur was für Genrefans, nur was für Leute, die auf so einen mystischen, ich weiß nicht, was vergleichbar wäre. Also, könntet ihr was einschätzen?
Also visuell sehe ich ganz klare Parallelen zu Hannibal. Die von der Serie habe ich ein paar Staffeln geguckt. Da, das ist auch so eine Art Serie, wo halt vor keinem verstörenden Bild irgendwie Halt gemacht wird. Da geht's auch oft so ins Psychedelische, bisschen ins Mythische, auch so mit Vision. Hannibal richtig geil fand, der wird auch American Gods geil finden. Das vielleicht mal so viel. Und ansonsten klar, wenn Hotte sagt, ihm reicht das schon, wenn ein Typ irgendwie aus dem Knast kommt und zur Beerdigung seiner Frau will, dann eher nicht, weil das ist schon eine Fantasy-Serie. Also es ist nicht irgendwie ein Drama, es ist kein Thriller. Es geht hier schon knallhart um Fantasy. Also, und wem das da nicht zusagt, der braucht wahrscheinlich dann auch nicht weitermachen.
Vielleicht sowas, wie hieß denn diese Serie mit Josh Hartnett, mit den Vampiren?
Penny Dreadful.
Vielleicht Penny Dreadful. Das sowas in der Art dann?
Also Penny so Dreadful ist für mich eher so auf einer Stufe mit Legion, insofern, dass viel dann so auch auf den Witz gespielt wird und alles mit dem Augenzwinkern. Und das muss man ja auch, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist bei American Gods, aber die Serie nimmt sich ja bierernst. Also da, also hatte ich zumindest das Gefühl, hier wird, also ich hatte, ja, ich glaube, hier ist nicht mal so das Augenzwinkern mit drin in der Serie, sondern das soll schon wirklich alles sehr ernst, sehr tiefgründig sein.
Obwohl ich habe schon auch Leute gehört, die meinen, das wäre super lustig. Also so ist es.
Ja, kann ich auf jeden Fall sagen, das war nur mein Fazit nach der ersten Folge, dass die Serie nicht so übertrieben, also so coole Klischees die ganze Zeit abfeuert, wie diese ballernde Powerfrau oder sowas. Also das, ich fand es ein bisschen, es wirkte noch ein bisschen selbstsicherer und nicht so ganz, weiß ich nicht, mit dem Finger am Trigger die ganze Zeit, keine Ahnung. Trotzdem, ich denke, ich werde es auch nicht weitergucken, einfach, wir haben es am Anfang des Casts schon besprochen, es ist einfach nicht die Zeit, alles, was ein bisschen interessant ist, dann 20 Folgen zu schauen, um zu gucken, ob es irgendwann geil wird. Horst, ich denke, bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, oder? Oder bist du, obwohl du fandest es ja gar nicht so uninteressant. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, aber jetzt, nach dem, was ich noch gehört habe, bin ich da auf jeden Fall raus aus der Nummer.
Alles klar, aber wir würden uns natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr uns schreiben würdet, wenn ihr mehr davon gesehen habt, wenn ihr sagt, nach Folge 10 wird es auf einmal, weiß ich nicht, die zweite Staffel von The Night Of, dann gucke ich mir das gerne weiter an. Also dann schreibt uns mal an podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pengcast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme, ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies getaut, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Raptors-Runde drüber reden.
Ich habe also zwei Computerprogramme euch mitgebracht. Einmal ist es ein Internetbrowser. Wow, ich suche schon lange nach einem Browser, den ich benutzen kann statt Google Chrome, weil ich keinen Bock habe, dass die alle allen Scheiß von mir haben. Es gibt bei Windows, glaube ich, den Ion Browser, der auch auf Chromium basiert. Ja. Um jetzt richtig nerdig zu werden, es geht irgendwie bei Mac nicht oder sowas. Ich habe jetzt einen Browser gefunden, der heißt Klix mit C-L-I-Q-Z und der verwischt irgendwie deine Spuren und macht irgendwie allen möglichen Scheiß und es ist nicht so bescheuert zu benutzen wie alle anderen, die ich ausprobiert habe. Den benutze ich jetzt also und...
Der soll auch so richtig scheiße sein übrigens.
Warum?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Ich hatte auch mal überlegt, den zu nehmen und habe dann irgendwo was gefunden. Ich such mal raus, ob ich das noch finde.
Kannst du mir mal schicken. Also er hat ein paar keine Add-ons oder sowas, aber ich finde ihn einigermaßen okay zu benutzen. Firefox kann man ja wirklich sich nicht den Arsch mit abwischen. Und dann habe ich so ein Produktivitätstool gefunden. Eigentlich habe ich so einen TED-Talk geguckt, da hat das jemand erwähnt. Es heißt Workflowy und es ist irgendwie die dümmste, gleichzeitig genialste Idee. Ihr kennt es ja, dass man in Word so eine Liste machen kann mit so Punkten, ne? Und wenn man dann Tab drückt, dann geht's noch eine Ebene weiter rein und macht quasi eine Liste unter einer Liste. Und Workflowy lässt das unendlich zu, also dass du quasi sagen kannst, hier sind meine ganzen Projekte und jedes Projekt hat nochmal Unterprojekte und darunter ist nochmal, und dann sind irgendwo To-Do-Listen und das klingt erstmal bescheuert, aber du kannst eben, indem du auf einen Punkt klickst, so reinzoomen und hast dann nur das und du hast dann quasi so eine riesen To-Do-Liste für dein Leben. Es klingt bescheuert, aber wenn man mal angefangen hat, das zu benutzen, ist es gar nicht so schlecht, in einem einzigen Dokument alle Sachen drin zu haben, die man so machen muss. Habe ich jetzt ein bisschen benutzt und dann kamen natürlich die Leute von Workflow mit so einem, kam so ein Pop-Up, ja, sie haben jetzt aber schon 250 Items kreiert und es kostet aber 5 € im Monat, wenn man da mehr machen will, wo ich bin ja nicht bescheuert, habe ich direkt die Alternative dazu gefunden, sie heißt Deiner List und kann genau das gleiche. So, das war's.
Ja, bitte. Bitte, schlechte Nachrichten für Workflowy.
Was für ein Scheißname, ne? Aber naja, aber es ist nicht so schlecht.
Ja, mein Highlight diese Woche, ich habe einen coolen Song gefunden von den Sweatshop Boys. Das ist so eine, Rapper sind das so. Und die haben einen Song, der heißt Birding. Und also wie Vogel, also mit dem Vogel Birding. Die sind beim Vögel gucken, Birdwatching. Und das ist ein guter Track, den finde ich sehr unterhaltsam. Und ich gucke mir ganz gern so einen YouTube-Kanal an von, ich glaube, da ist Anderton's Music, das ist so ein englischer, wahrscheinlich so ein Musikladen oder so, Musikalienhandel. Und die bringen ab und an so ein Segment raus zu, das heißt Sounds Like. Und da versuchen die so zwei Typen, Rebea Massad und ich weiß nicht, wie sein Kumpel heißt, ganz entspannte Jungs, einfach zu klingen mit billigem Equipment oder manchmal, je nachdem, ob es without busting the bank oder okay, by busting the bank ist, wie irgendeine Band zu klingen oder ein Gitarrist. Und das gucke ich mir zur Entspannung ganz gerne mal an, finde ich sehr angenehm zu schauen, geht immer so eine Viertelstunde.
Da kann ich auch noch empfehlen, so fällt mir nur gerade ein, es gibt einen YouTube-Kanal mit dem genialen
Dein Segment Namen. War schon!
I am a Music Mogul. Und der bastelt bekannte Pop- oder Rap- oder Trap-Songs in Logic nach. Und man kann sich den kompletten Song dann runterladen. Der benutzt nur Logic-Instrumente, die schon in Logic drin sind. Also das ist ganz geil. Da kannst du tatsächlich bekannte Beats einfach quasi runterladen und verstehen, wie der Beat aufgebaut ist. Ist ganz interessant manchmal, sich anzugucken, wie, ja, weiß ich nicht, Drake seine Musik macht oder sowas. Genau.
Nice.
Ja, ich mach's kurz. Ich habe 3 Filme geguckt. Und zwar alle im Flugzeug von Amerika nach Hause. Ich war ja letzte Woche nicht da. Ich war eine Woche in Amerika.
Ganz kurz, wie war's? War geil?
Ja, war mega geil. Mega warm, mega cool. Viel geiles Essen, viel getrunken, viel am Strand gelegen.
Geil. Halt's Maul, was waren die Filme?
ich liebe ja lange Flüge, um es mal so zu sagen, weil es einfach, ich find's richtig geil, einfach sich irgendwo hinzusetzen. Du kannst von irgendwie 150 Filmen dir welche aussuchen und da kriegst dazu kostenlos Bier serviert auf Knopfdruck. Herrlich.
Kostenlos?
Na sicher. Also die Flugtickets haben Geld gekostet.
Man ist schneller besoffen auch im Flugzeug. Aber ja.
Ja, das stimmt. Ich hatte richtig Bock auf so amerikanische, so R-rated ab 16 Comedies und habe mir 3 Stück angeguckt. Und der erste war Fistfight. War und da spielt zum Beispiel Ice Cube mit. Der Film war richtig scheiße, muss ich sagen. Da war auch und Charlie Day natürlich. Es geht um 2 Lehrer, die sich irgendwie zum Faustkampf treffen nach der Schule. Und das ist quasi der ganze Film. Das läuft alles auf diesen Faustkampf hin. Film ist richtig schäbig. Dann habe ich 22 Jump Street geguckt. Der Film ist kacke lustig, kann ich echt mal sagen. Mit Jonah Hill und Channing Tatum. Den kann man sich echt gut geben. Besonders eine Szene, gut, in der so, in der
21 oder 22?
22, der Nachfolger. Es gibt eine Folge, in der der Poetry Slam so ein bisschen aufs Korn genommen wird und die Szene ist gleichzeitig so awkward und so lustig. Ihr ist vielleicht auf YouTube, müsst ihr mal gucken.
Ja, der war gar nicht
der,
so stark, stimmt.
Der dritte Film heißt Office Christmas Party, den habe ich nach 10 Minuten eingepennt, kann ich also nicht zu sagen. So, der Punkt ist, in allen 3 Filmen hat dieselbe Schauspielerin mitgespielt, die heißt Jillian Bell und das muss ich echt mal sagen, die ist eine der lustigsten Personen, die ich jemals gesehen habe. Ich war richtig baff, dass ich 3 Filme gucke, die alle nichts miteinander zu tun haben und da ist in allen 3 Filmen läuft dieselbe Frau rum.
Ist das nicht Hotte, die aus Workaholics?
Hotte kennt die, es ist nämlich genau die aus Workaholics, die Arbeitskollegin von unseren 3 Typen und diese Frau, die hat so ein geniales Timing und wie die ihre Lines delivered, ist einfach nur ein Traum. Jedes Mal, wenn ihr ins Bild kommt, muss ich mich richtig totlachen. Insofern mein Highlight der Woche, Jillian Bell, du bist richtig geil.
Naja, da freut sie sich bestimmt.
Wenn du bist ja richtig geiler Lebemann mit deinen Biers und deinen amerikanischen Comedies im Flugzeug. Fistfight mit Ice Cube.
Wahrscheinlich sogar so ein Bier-Cozy noch dabei gehabt, wo man das Bier so reinstellt. mein Highlight, ich habe, glaube ich, überhaupt keins. Ich hätte mir vorher was überlegen sollen, wie so oft, da habe ich nicht dran gedacht, aber war eine gute Woche.
Du hattest, glaube ich, letztes Mal unheimlich viel, also für mich hast du quasi Kredit angespart, jetzt erstmal für die nächsten Wochen wieder. Das war's für diese Woche, wir hören uns wieder am Donnerstag mit dem Pencast of Duty zum Thema Personality-Tests müsste das, glaube ich, sein. Ja. Oder drei Jacken, ein Elfer. Vielleicht ist es auch drei Jacken, ein Elfer. Who knows? Nur Nobody. Die Zeit wird es uns erzählen. Und dann wieder danach am Sonntag, Pancast 156, da besprechen wir Loving voraussichtlich und das Belko-Experiment. Das wird bestimmt richtig geil. Oh, ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com/derPancast, dann natürlich noch auf Twitter @derPancast und eine E-Mail kann man uns auch schreiben, podcast@drpank.de. Wenn ihr gerne hört, was wir hier machen, dann empfehlt uns weiter euren Freunden oder auch euren Feinden und Geld kann man uns auch geben, patreon.com/derPancast. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.